Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Schönen guten Abend, Reinhold.
Hi, Jonas.
Hey, grüß dich. Du, sag mal, hast du Bitcoin?
Das ist jetzt eine Frage fürs Publikum, du weißt es ganz genau, dass ich keine Bitcoin habe.
Vielleicht hast du ja welche.
Nein, auch kein Ethereum und wie die alle heißen, Dogecoin.
Hey, wieso?
Du, okay, kurze oder lange Antwort?
Die lange.
Okay, die lange Antwort. Also ich halte das für eine reine Spekulationsblase oder ein reines Spekulationsobjekt. Da könnte man auch irgendwas anderes nehmen, worauf die Leute irgendwie wetten, ob der Kurs jetzt steigt oder sinkt. Da ist für mich keinerlei Wert dahinter, kein Unternehmen, wo ich irgendwie verstehen kann, ja, die machen halt Gewinn oder die machen irgendwie ein gutes Business oder sowas. Keine Ahnung, es ist halt einfach nicht greifbar für mich. Und ja, das andere ist dann natürlich, dass die ganzen Crypto-Bros und wie ich jetzt gelernt habe, auch Misses irgendwie da echt für mich nicht so die Sympathieträger sind, denen ich da jetzt folgen würde. Das war jetzt eine super subjektive
Voll gut, weil die Antwort, du hast gerade extrem viel Öl ins Feuer gegossen. Es schließt sich super gut an meine zweite Frage an. Warum haben wir denn so lange gewartet, um eine Folge über Blockchain zu machen?
Wir wissen, dass man heißes Eisen anfassen.
Ein sehr,
aber es
sehr
ist schon, heißes. Die Frage ist, ob das noch so heiß ist. Also ja, gefühlt doch. Schon, weil es begegnet dir einfach überall, oder? Also kein Online-Broker kommt mehr ohne Cryptocurrency aus und es wird ja auch als Werbung noch überall hinterhergeschmissen. Sogar im Feuilleton landet das und namhafte Journalisten schreiben Bücher drüber und so. Also es ist abgefahren.
Also ich rechne fest damit, dass wir unser Rating bei Spotify hart tanken, weil die Krypto-Bros ihren Hass über uns erschütten werden. Aber shit. Aber gut.
Aber dafür sind wir ja auch unabhängig. Ne?
Unabhängig. Also das macht
uns ja auch nichts. Uns doch egal.
Ja, ist uns völlig egal. Also, aber fangen wir vielleicht von vorne an.
Was, ja.
Wir wollten einfach erstmal neutral drüber reden. Was ist denn einfach Blockchain?
Genau. Und Bitcoin oder Cryptocurrency sind ja eigentlich die Anwendung von Blockchain. Aber die Blockchain an sich gibt es auch erstmal ohne Cryptocurrency, ne?
Genau.
Also es ist einfach eine Idee, es ist ein Konzept. Und zwar finde ich eigentlich ein relativ interessantes Konzept, das ich so vorher noch nicht kannte. Also die Idee ist ja, dass man Transaktionen sammelt und zwar nicht zentral in einer Datenbank. Also wenn wir jetzt wieder in der Finanzwelt wären, dass eine Bank dann alle Transaktionen sammelt, sondern eben die verteilt sind in einem Netzwerk.
Also das ist jetzt schon sehr spezifisch. Ich würde Blockchain fast noch ein bisschen allgemeiner fassen.
Voll
also
gern.
So, dass es quasi also eigentlich nur ein konsistentes Protokoll ist von irgendwelchen Informationen, die über kryptografische Mechanismen, also Hash-Funktionen sind es in dem Fall, also Falltürfunktionen, Einwegfunktionen, immer einen garantierten Ursprung haben. Also das heißt, in jeder weiteren Transaktion, die da angehängt wird, und es kann nur angehängt werden, also es ist wie so ein Buch, in das du nur reinschreiben kannst, aber du kannst nichts mehr rauslöschen. Du kannst natürlich einen Eintrag reinschreiben, wo drin steht, ja, der Eintrag von vorvorgestern, der ist jetzt ungültig oder so, das kannst du machen. Aber es ist dann immer noch eindeutig nachvollziehbar. Und in jedem weiteren Block, den du da schreibst, oder jede weitere Seite, die du da abheftest, die hat eben die kryptografische Identität der Vorseite und die wiederum hat die kryptografische Identität der Vorseite und so weiter, so dass sich so eine Kette bildet. Das ist die Chain an der Stelle.
Genau,
und das ist eine mega gute Idee.
Genau, mit dem verteilten System können wir erstmal später noch loslegen oder mit der verteilten Datenbank. Ja, finde ich auch. Also ich meine, kann ja jeder für sich selber machen, dann irgendwelche Informationen reinlegen in den Block und da eben einen kryptografischen Hashwert drüber legen und dann daraufhin eben die nächsten Blöcke aneinander rein. Und so kommst du immer von jedem Block, den es eben in dieser Kette gibt, kommst du eigentlich immer wieder zurück zum Ursprung. Also nicht eigentlich, sondern du kommst definitiv zurück zum Ursprung,
ja.
Zum ersten Block.
Ja. Und sowas machen wir ja in ganz vielen Verfahren, ohne dass wir es jetzt Blockchain eigentlich nennen. Also mein Lieblingsbeispiel für Blockchain ist halt immer Git.
Ja.
Ja, also Git ist ein Versionskontrollsystem. Und da ist es ja so, da gibt es auch quasi. Damit kann man quasi seine Revisionshistorie von Source Code zum Beispiel tracken. oder von was weiß ich, von irgendwelchen Dokumenten. Und in jedem Commit steht drinnen der Hashwert des Commits, auf den sich's bezieht, also quasi zu dem es das Delta ist. Und das führt dazu, dass du quasi eine kryptografisch einwandfreie Kette bildest, wo du wirklich, wenn du irgendwo in der Mitte was änderst, dann ändern sich die Hashwerte nach hinten alle. Ja, das bedeutet, also es ist ziemlich cool eigentlich für die Nachvollziehbarkeit.
Mhm. Gibt es denn bei Git zum Beispiel auch eine Funktion, die dir dann genau das liefert, also die so zurückgeht, wo du mal sagen kannst, hey, jetzt geh mal wieder komplett bis an den Anfang und überprüf mir, ob das alles valide ist?
Also, wo du was prüfst, meinst du?
Naja, du müsstest ja, um das alles zu überprüfen, müsstest du selber doch immer die Hash-Werte berechnen von jedem Block, also nach vorn rechnen und dann eben zurückgucken, okay, stimmt es mit dem überein, was ich da jetzt gerade präsentiert bekomme, um die komplette Kette zu validieren.
Ich glaube, das wird aber implizit ja gemacht, weil wenn du die, also wenn du ein großes Repository auspackst, dann passiert ja genau das irgendwie, dass er sagt, ja, Computing Deltas oder so. Und da geht es ja quasi von dem Ursprungscommit und dann rechnet er sich aus und geht diese Blocks oder diese Packs durch, bis er am Ende quasi den Head hat, also den aktuellen Stand. Ich denke, das ist quasi implizit schon drinnen immer, dass er das selber ausrechnet.
Okay, weil ich dachte mir, das ist natürlich eine ordentlich große Operation, je mehr Blöcke du in deiner Kette hast, dass du das eben dann, auch wenn du es mal komplett durchvalidieren willst, dass du das ja alles dann selber berechnen lassen musst.
Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Also es ist standardmäßig, glaube ich, so, dass nur die Commits, auf die du direkt zugreifst, die werden validiert. Also wenn du probierst, so einen modifizierten Commit auszuchecken und die Checksumme stimmt nicht, dann kriegst du so einen Hash-Mismatch-Fehler und der sagt halt unable to retry. Also das bedeutet, der weigert sich, den auszuchecken. Aber das ist natürlich nur, wenn der tatsächlich auch wirklich verwendet wird, standardmäßig, wenn, genau wie du sagst, halt nicht alle Hashes geprüft. Aber das kann man forcieren, indem man einfach so ein Git-FS-Check macht und dann kriegst du das auf jeden Fall mit.
Mhm. Wäre das eigentlich wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel Software generiere, also paketiere und dann, wenn ich sie dann auslieferfähig machen will, dass ich genau das dann nochmal mache, um zu schauen eben, dass das nicht manipuliert wurde unterwegs?
Also grundsätzlich ist das natürlich keine schlechte Idee. Grundsätzlich ist es aber natürlich auch eine gute Idee, die Commits selber nochmal kryptografisch zu signieren. Das geht ja auch. Also mit GPG zum Beispiel oder mit SSH-Keys geht es mittlerweile auch. Das ist eigentlich ganz cool, dass man quasi auch wirklich nachvollziehen kann, derjenige, der hier als Reinhold Bentele sein Commit ins Repository gepustet hat, der hat auch zumindest den Private Key von dir. Also na, ist es ein gewisses Maß mehr an Sicherheit als einfach nur irgendwie so eine Änderung.
Ja, also Blockchain soweit eine gute Idee. Gibt es schon länger. Und ist eigentlich eine unterstützenswerte.
Das ist doch eigentlich voll toll. Genau. Warum werden wir da mit Hass dann überschüttet? Das ist doch so toll. Was ist denn der Hauptkritikpunkt an zum Beispiel? Oder lass uns vielleicht dann mal über Bitcoin sprechen. Du hattest ja schon angefangen damit. Also das, was du gesagt hast, ist ja eine Applikation einer Blockchain und der Ledger, von dem du gesprochen hast, der beinhaltet im Endeffekt Transaktionen. Ja, also jeder hat ein Konto und A hat an B Geld überwiesen und deswegen kann A das jetzt halt nicht mehr ausgeben und B hat dafür neues Geld dazu bekommen, das er oder sie ausgeben kann.
Genau. Und das ist ja das, was normalerweise eine Bank macht. Und wir vertrauen darauf, dass die Bank das schon im Griff hat, sagen wir mal so. Und jetzt ist es ja ein System, das ja den Anspruch hat, dass es ohne eine solche zentrale Instanz auskommt. Sondern, dass wir ein verteiltes System haben. Also, dass diese Datenbank verteilt ist und auch, dass diese Prüfung dieser Transaktionen verteilt stattfindet. Beziehungsweise die Prüfung darauf hin, dass eine Sammlung von Transaktionen eben angehängt werden kann an das Ende der Kette. Und ich glaube, es wäre interessant, darüber zu sprechen, wie das zustande kommt.
Genau, also das ist ja quasi das Pudelskern. Das ist ja quasi der Witz irgendwie von Bitcoin, dass man komplett dezentral Konsens findet. Also dass sich alle Knoten in diesem System einigen auf, ja, ne, was sind jetzt eigentlich die Kontostände? Was ist maßgeblich? Was ist gerade gültig? Wie viel Geld ist auf deinem Konto jetzt gerade? Mhm. Und das ist tatsächlich ein vergleichsweise schwieriges Problem, wenn du Teilnehmer hast, die natürlich maximal schlechtes Interesse haben.
Also, genau, so würde ich mir ja in eine Transaktion reinschreiben, ich kriege 100 Bitcoin. Und die habe ich dann halt einfach, die überweise ich mir auf mein Konto. Aber dass die irgendwo herkommen müssen und dass die irgendjemand auch haben muss, das muss halt auch sichergestellt werden.
Genau, oder du gibst sie halt einfach aus und dann gibst du sie nochmal aus und nochmal. Mhm. Also dieses Double Spending ist ja das Problem, das Bitcoin lösen muss. Das macht ja die Bank für dich. Wenn ich Geld überweise und dann ist das Geld weg und dann versuche ich nochmal Geld zu überweisen, dann sagt meine Bank, ja, netter Versuch, Johannes, aber das Geld ist schon weg. Aber im Endeffekt kann ich ja, wenn ich einen kryptografischen Schlüssel habe, dann kann ich den ja einmal verwenden und kann eine Transaktion signieren damit und kann sagen, ja, ich gebe das Geld aus. Mhm. Und dann kann ich ja mit demselben Schlüssel nochmal was anderes signieren. Und da muss ja klar sein, okay, das ist zwar technisch eine gültige Signatur und tatsächlich darf ich auch über dieses Geld verfügen, nur ich habe es halt schon ausgegeben und deswegen darf ich es nicht nochmal ausgeben. Mhm. Das muss irgendjemand prüfen.
Und diese Prüfung, also das muss man mal erzählen, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe, mit der Bestätigung von so einem Block, diese Prüfung von den Ständen, wie funktioniert das? Also wird da tatsächlich geschaut, okay, dann da sind so und so viel drauf und deswegen darf so und so viel überwiesen werden?
Genau, also du kannst ja quasi die Kette komplett nachvollziehen. Du kannst dir dieses komplette Transaktionslog ist ja offen. Das kannst du dir alles runterladen. Und jeder, der Bitcoin meint, der muss das auch machen. Der muss in der Lage sein, die maßgeblichen aktuellen Kontostände von jedem Teilnehmer in diesem Netzwerk zu ermitteln und dann zu überprüfen, sind es legitime Transaktionen oder nicht. Und dann natürlich bei jeder Transaktion auch prüfen, passen die Schlüssel. Also ist diese Transaktion gültig von dem Urheber der Transaktion signiert. Das geht über elliptische Kurven bei Bitcoin. Das ist eine 256-Bit-Kurve.
Ja, und das ist der eine Teil der Aufgabe, ne? Also, dass das dann überprüft wird. Mhm. Und das andere, der andere Teil der Aufgabe ist ja dann, einen gültigen Hashwert für diesen Block zu generieren. Und das ist ja die große Rätselaufgabe dann. Also, das ist ja das, was dann viel Rechenzeit braucht. Ja.
Genau, das eine ist die Validierung der Transaktionen und das andere ist, genau, eine Rätselaufgabe, eine beliebige, völlig eigentlich Nonsens-Aufgabe zu lösen, die keinen Wert hat, außer zu beweisen, dass du Strom verplempert hast. Darum geht's. Dass du was investiert hast, dass du Ressourcen, echte Ressourcen aufgewendet hast, um da teilzunehmen. Das nennt sich Proof of Work.
Ja. Ja. Also du hast dir Mühe gemacht.
Du hast dir Mühe gemacht, genau. Es geht nicht darum, dass dieser Hashwert irgendwas wert ist oder so. Ja, der ist nichts wert, der ist nur in dem Kontext von Bitcoin was wert. Und der beweist eigentlich nur, genau, dass du dir Mühe gemacht hast.
Das heißt, das Ganze funktioniert ja nur, weil diese Ressourcen etwas kosten. Also das bedeutet ja Mühe. Mhm. Also Strom kostet etwas und die Infrastruktur kostet etwas. Und würde es das nicht mehr geben, dann wäre das auch ad absurdum geführt, dann wird es niemand mehr machen. Aber das passiert ja nicht. Denn wenn man merkt in dem Bitcoin-Netzwerk, dass etwas zu einfach geht, nämlich dass sowas zu schnell geht, dann wird der Schwierigkeitslevel hochgesetzt.
Genau, der passt sich immer automatisch an und das geht in beide Richtungen. Also das bedeutet, die sogenannte Difficulty, die kann entweder schwieriger werden oder halt auch wieder leichter. Üblicherweise geht aber die Schwierigkeit nach oben und nur selten ein bisschen nach unten. Weil du willst ja auch verhindern, dass sich einer einen dicken Computer kauft und dann quasi immer alle Rätselaufgaben ganz schnell lösen kann. Der würde ja das Netzwerk komplett dominieren. Ich meine, das Problem hat man ja quasi immer, aber das skaliert halt dann nicht gut. Ja. Also das Netzwerk hängt davon ab, dass viele Teilnehmer sehr viel Leistung dezentral im Endeffekt investieren.
Genau. Und dieses Schwierigkeitslevel habe ich jetzt auch verstanden. Also da schaut man sich dann die letzten x Blöcke an und die Dauer, wie lange es gedauert hat, bis die berechnet waren und schaut dann, okay, ist es über oder unter 10 Minuten und passt dann das entsprechend an.
Prinzipiell ist es natürlich dann so, und das ist ja das, was Bitcoin immer so angelastet wird, ist, dass das halt eine super Umweltsauerei ist.
Richtig, ja. Und das laste ich Bitcoin tatsächlich auch persönlich an. Also ich kenne kein Argument, das ordentlich dagegen spricht, dass man sagt, okay, das ist es wert, das ist gut.
Ja, aber Reinhold, sagen die Leute. Jetzt kommen die, pass auf, ich channel meinen inneren Krypto-Bro jetzt.
Channel ihn.
Aber die Banken, die brauchen auch Ressourcen. Da arbeiten voll viele Leute. Das verbraucht, das ist voll der Apparat, das braucht Energie. Und außerdem kann man ja auch, ich kann doch auch mit Ökostrom, zum Beispiel offshore, habe ich oft einen Stromüberschuss, damit kann ich doch Bitcoin rechnen. Dann ist das doch total grün, Reinhold.
Ja, das ist ein super Argument, gechannelter Crypto-Pro. Was für einen Namen hat der eigentlich?
Ich nenne mich
Crypto-Bolt.
Ich Ja, genau. Krypto-Vault. Krypto-Vault heiße ich.
Ja, da würde ich sagen, ja, ich kann beim Bäcker aber mit meiner Visa-Karte oder mit meinem Bargeld bezahlen und nicht mit Bitcoin. Deswegen ist es für mich irrelevant. Ja, also wo kann ich mit Bitcoin tatsächlich bezahlen, außer Tesla? Oder ich weiß nicht mal mehr, ob man Tesla jetzt noch mit Bitcoin bezahlen kann. Abgesehen davon, dass ich mir keinen kaufen würde. Aber das steht auf dem anderen Blatt, das mache ich mir noch mehr Feinde. Okay. Das wird eine harte Frage.
Ich glaube, da gibt es signifikanten Overlap zwischen Krypto-Bros und Tesla-Freunden. Also
steht zu befürchten. Ja, genau. Also ich meine, ja klar, diesen Strom, da wäre mein Argument, da kann man besser was Besseres damit anfangen. Da könnte man vielleicht grünen Wasserstoff erzeugen und dann die Flugzeuge grün fliegen lassen eines Tages. Das ist so mein Wunschtraum. Was war das andere Argument, Krypto-Vault?
Das andere Argument ist, man könnte doch grünen Strom nehmen.
Ja, man könnte grünen Strom nehmen, aber dann werden trotzdem noch Rechner hergestellt. Und der grüne Strom eben, den grünen Strom würde ich gern für was anderes verwenden. Mhm. Wir haben nicht genügend Strom. So ist es nicht. Also naja, wir feuern immer noch Gaskraftwerke an und Kohlekraftwerke. So weit sind wir noch nicht, dass wir sagen, wir haben grünen Strom im Überschuss. Das stimmt nicht.
Nee, aber gewisse Länder haben zu gewissen Zeiten ja Stromüberschuss, sodass es ja teilweise so ist, dass der Strompreis sogar negativ ist, dass wir Leute bezahlen, dass die uns den abnehmen oder dass wir Windturbinen quasi anhalten müssen. Also so ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht, kann man
doch,
ja sagen.
Doch. Vorher würde ich Speicher ausbauen und grünen Wasserstoff erzeugen und weiß der Geier was. Also so weit sind wir noch nicht, dass wir sagen können, okay, wir sind schon voll auf grünem Strom, und CO2-neutral.
Nee. Wichtiges Argument ist ja auch, aber das ist ja was wert. Also ja klar, diese Rechenaufgabe ist Quatsch. Naja, es schafft ja quasi diesen dezentralen Mechanismus. Es schafft quasi ein komplett unabhängiges Finanztransaktionssystem.
Ja, theoretisch.
Du musst dich nicht drauf verlassen, die Bank, wenn die Bank morgen zu dir sagt, Reinhold, du kriegst kein Geld mehr von uns, auch wenn du 100.000 auf der hohen Kante hast, dann hast du Pech. Und das gibt's bei Bitcoin nicht, weil das ist quasi nur du hast da die. Schau.
Ja, da bin ich selber schuld, wenn ich mein Wallet verliere dann, ne? Weil das ist, glaube ich, wahrscheinlicher, als dass meine Bank mir von der Kante springt.
Das kommt also immer darauf an, in welchem Land du dich befindest. Also in Deutschland, okay. Ja, genau, aber ja. Naja.
Ja, also ich auf die News bin ich gespannt, dass eines Tages in der Zeitung steht, dass Bitcoin ein Land gerettet hat, weil das Bankensystem zusammengebrochen ist und alle Einwohner dieses Landes konnten weiterhin mit Bitcoin bezahlen. Oder mit einer Kryptowährung.
Ich finde es tatsächlich auch ja nicht so mega überzeugend, zumal ich glaube, dass ja die großen Beschaffungen, die du machst, also klar, wenn ich mir ein bisschen Gras im Internet kaufe oder was weiß ich, über das Darknet, dann ist das garantiert toll. Aber da geht es ja jetzt nicht um große Volumina. Die großen Sachgüter, die ich mir kaufe, wenn ich mir ein Auto kaufe oder wenn ich mir ein Haus kaufe oder so, die werden ja bei uns zumindest ja, also gut, ein Auto jetzt nicht, aber ein Haus wird notariell beurkundet und so weiter. Und wenn da irgendwann der Staat sagt, hey, pass auf, es ist nicht zulässig, dass das in Bitcoin bezahlt wird, dann kannst du es halt auch einfach nicht machen. Ja, genau. Also es ist nicht so, es ist schon ein bisschen so eine Illusion, dass man damit sich komplett unabhängig macht. Du machst dich unabhängig, solange das halt keine Bedrohung für unser Finanzsystem ist oder die das nicht als große Bedrohung wahrnehmen. Aber die könnten da schon auch den Stecker ziehen und sagen, hey, das geht nicht. Ich kann ja auch nicht mit Bitcoin Öl kaufen zum Beispiel, sondern der Ölpreis ist halt an den Dollar gebunden. Und da gibt es ja auch immer wieder diese Diskussion, wenn da Leute anfangen, oh ja, vielleicht verkaufe ich mein Öl in Euro. Ja, da gibt es manchmal ganz schnell einen Putsch in dem Land, ja, und das finden manche Leute nicht so gut. Ja, also ich meine, es ist schon eine spannende Frage, wie gut ist diese Freiheit wirklich, wenn du sie brauchst?
Genau, und andersrum würde ich jetzt aber wiederum sagen, ja, warum sollten wir dem Ganzen nicht den Stecker ziehen? Also Geldwäscherei gibt es dann auf einmal nicht mehr oder was? Also diese Probleme haben wir dann nicht mehr? Also Einzahlungen, zum Beispiel Bareinzahlungen auf Konten werden auch gescannt, ja, und wenn die einen bestimmten Betrag überschritten haben, dann gibt es da entsprechende Alerts, ja, das Geldwäschereigesetz. Und das haben wir dann bei Cryptocurrency nicht mehr oder was? Also machen wir uns doch mal ehrlich hier.
Also ich meine, das ist ja ein Pro- und Kontra-Argument. Also die Befürworter würden sagen, das ist gut, dass sie quasi die Freiheit haben.
Ja, und was sind das für Befürworter? Was haben die dann im Kopf?
Ne, ich meine, angenommen, ich habe jetzt mit meinem Business halt legitim viel Geld erwirtschaftet und ich aus Gründen möchte ich das halt, weiß ich nicht, darf ich doch machen, das darf mir doch keiner.
Das habe ich mir verdient. Also, genau. Da habe ich so viele YouTube-Videos erzeugt. So viele Seminare.
Nee, aber ich meine, ich verstehe schon, dass das quasi auch ein, da könntest du jetzt argumentieren, naja, also CryptoVault würde argumentieren, dass es ja auch sein kann, dass der Staat negative Intentionen hat, dass die dich überwachen, dass die genau wollen, dass sie dich tracken können und so weiter. Und die Möglichkeit nimmst du natürlich zum Beispiel in einem autoritären Regime.
Ja, das ist ja alles gut, genau, und kann ja auch sein in einem autoritären Regime und so weiter, dass es irgendwie dann vielleicht seine Berechtigung hat und denen will ich das überhaupt nicht absprechen, aber wenn wir hier in Deutschland dann über sowas reden, also ganz ehrlich, also da wird es mir anders, ja, also was steckt denn da dahinter? Da steckt ja so ein absolutes Misstrauen dem Staat gegenüber dahinter.
Ja.
Ja, also der macht, das ist der Staat, der ist so blöd.
Deep State.
An den zahle ich nur Geld. Ja, Deep State sowieso. Ja. Die machen da irgendwas im Versteckten, im Verborgenen. Und ja, damit hängt halt einfach noch viel, viel mehr zusammen als so eine ganze Glaubensrichtung, sage ich jetzt mal. Und die hängt damit halt zusammen. Auch ich mache mir hier nur Feinde.
Ich merke schon. Nee, aber tatsächlich ist das, was ich auch echt krass finde, dass es schon so eine Bubble ist an so Schwurblern oft. Ja, diese Krypto-Bros. Persönlich ärgert es mich, dass dieses Wort Krypto, dass die das voll gehijackt haben. Weil Krypto stand halt mal für Kryptografie und ich finde, es steht es auch immer noch. Und mittlerweile steht es halt für Cryptocurrency. Ist ja auch nicht mal eine Währung, muss man da auch, ist ja ein anderes Thema. Aber das sind schon sehr spezielle Menschen. Kann man vielleicht einfach so sagen. Und was da quasi in dieser Kryptodomäne abgeht mit Coins dann, das ist ja nochmal was anderes. Also vielleicht sollten wir da noch drauf zu sprechen kommen, auf Smart Contracts. Ja, weil Smart Contracts sind ja eine der Sachen, die du mit Hilfe von Blockchain-Technologie auch durchsetzen kannst.
Genau, also Smart Contracts im Sinne von zum Beispiel eine Lieferbeziehung, also dass man sagt, ich kaufe von dir dies und jenes und wir legen es auf die Blockchain, um das eben sicher nachzuhalten, was da für einen Wert geflossen ist oder von der Transaktion, also was das für ein Inhalt war von diesem Vertrag.
Genau, also ich meine, vielleicht allgemeiner gesprochen, Smart Contract gibt es ja auf nicht allen Chains, also bei Bitcoin gibt es ja nicht, aber zum Beispiel auf Ethereum oder Solana, glaube ich. Aber auf jeden Fall, da gibt es die Möglichkeit, im Endeffekt in einer virtuellen Maschine Code hochzuladen. Bei Ethereum ist es die EVM, Ethereum Virtual Machine. Also es ist wirklich quasi so ein, ich sage jetzt mal Assembler-Dialekt oder was, wo du eine kleine Registermaschine, also so klein ist die nicht, hat immer so 256-Bit-Register und so, relativ viele auch, wo du Sachen rechnen kannst damit. Und typischerweise wird so ein Smart Contract verwendet, um eine Currency zu machen. Also tatsächlich, wenn der Donald Trump seine Trump-Coin launcht, dann ist es nur ein Smart Contract auf einer anderen Blockchain. Also der im Endeffekt quasi sagt, wie die Regeln sind, der quasi einen Coin im Coin macht.
Ach, weißt du, was ich meine? Okay, das heißt, ja, so funktioniert die Trump-Coin wurde auch dort erstellt oder was?
Ich glaube, der Ethereum. Liegt auf Solana. Ich glaube, der liegt auf Solana. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe aber das ist, deswegen können auch so viele Deppen und Schwurbler halt sich eigene Coins ganz einfach machen. Das ist kein eigenes System oder kein eigener Tier 1, sondern das ist halt einfach nur ein Smart Contract auf einer bereits existierenden Chain.
Und was ist das dann für ein Contract bei so einer neuen Coin?
Ja, das ist ein Contract, wo es halt bestimmte Methoden gibt. Eben, ja, bezahl mir Geld, minte irgendwelches Geld und so weiter und so fort. Und da dann halt eben initial sagt, was sind die Randbedingungen, wer hat am Anfang Geld und wie sind die Spielregeln von diesem Finanzsystem.
Puh, okay. Ja, nee, damit habe ich mich null beschäftigt.
Ach so, ja, das ist voll spannend, weil so funktionieren ja auch NFTs. NFTs sind ja auch nur quasi Smart Contracts auf einer anderen Chain. Das liegt halt irgendwo drin und da liegt halt da irgendwo so eine Url drinnen oder so.
Okay.
Ja. Okay. Und aber der Witz ist halt voll spannend, dass es da halt auch Software-Bugs gibt, ne? Also in dem Code, den du hochlädst in so einem Smart Contract, kannst du halt Bugs reinbauen und wenn du da Bugs reinbaust, wissentlich oder unwissentlich, das ist halt hinterher nicht einfach nachzuweisen, dann kann möglicherweise halt ein Angreifer dein komplettes Geld irgendwie rausziehen. Und das ist schon mehrfach auch passiert. Und das ist natürlich richtig kacke, also.
Ja. Apropos Bugs, also wieder zurück zu Bitcoin oder, nee, egal, auch zu anderen Cryptocurrencies. Was ich mir auch dachte, ist ja, ich meine, wenn du das nicht alles komplett selber in der Hand hast und selber alles verwaltest, dann nutzt du ja Dienste zum Beispiel, also irgendwelche Online-Börsen, um deine Cryptocurrency zu verwalten. Oder dann so Cold Wallets, also solche Hardware-Tokens, mit denen du dann eben das Ganze verwaltest. Mhm. Und was ich mich da gefragt habe, ist, also die Dinge sind ja auch nicht unkomplex. Also das sind irgendwelche Geräte, die man per USB zum Beispiel einsteckt. Und die haben da eine Software drauflaufen, die haben eine gewisse Hardware, die haben natürlich einen Sicherheitschip auch drin und so weiter. Aber da musst du ja auch vertrauen. Ja, also dieses, ja, das ist das absolut Sichere und es gibt nichts Besseres als Cryptocurrency. Du vertraust am Ende dann auch irgendwelchen Leuten, die irgendeine Software programmiert haben, die irgendeine Hardware designt haben, die Verbindungen zuständig sind und so. Also so, für so sicher halte ich das Ganze ehrlich gesagt nicht. Weil wer hat denn das zertifiziert oder wer hat sich das mal angeschaut? Wer hat gesagt, jo, das ist ein richtig gutes Ding, das funktioniert?
Ja. Ja, voll. Und es ist ja so, dass diese zwei Arten, entweder ich habe mein Wallet selber oder ich habe mein Wallet irgendwie, sag ich mal, bei einem Online-Dienst hochgeladen oder so, sind beide auf unterschiedliche Arten halt schwierig oder problematisch. Wenn ich mein Krypto-Wallet irgendwo hochlade, das ist quasi vergleichbar. Also Bitcoin ist tatsächlich vergleichbar mit Bargeld. Ja, wenn das weg ist, ist es weg. Ja. Wenn ich meinen Schlüssel verliere, wenn ich mein Wallet verliere, dann ist es weg. Dann habe ich Pech. Das holt mir auch keiner wieder. Da gibt es nicht ein Lost and Found oder so. Das heißt, im Endeffekt schiebe ich mein Bargeld jemandem zu. Und wer ist es? Vertraue ich dem? Keine Ahnung. Ja? Mhm. Können die gehackt werden? Und wenn die gehackt werden können, wie gut ist denen ihre Sicherheit? Das sehe ich ja oft hinter den Kulissen gar nicht. Das passiert ja alles für mich völlig opak. Ja, ich habe da nicht die Einsicht. Und das andere ist genau das, was du sagst. Ja, die Leute, die diese Software schreiben, die sind ja auch nicht unfehlbar. Wenn ich meine Krypto-Wallet hier selber generiere, dann ist das ja die eine Sache. Aber wer sagt mir denn, dass diese Open-Source-Software jetzt, dass die bugfrei ist? Und da gibt es halt auch schon häufiger, dass solche Software fehlerbehaftet war und dass dann Leute gesehen haben, ah ja, da war ein Bug drinnen, den kann ich exploiten, um mir Wallets zu regenerieren, also Private Keys zu regenerieren, die zu den Wallets korrespondieren und dann das Geld abzuziehen. Das gibt's auch. Und dann ist natürlich auch die spannende Frage, könnte ich so eine Wallet-Software so programmieren, dass die so ausschaut, als ob sie gut ist, aber vielleicht einen Bug hat, den ich kenne, weil ich irgendwie mal warte, dass viele Leute das nutzen und in 2, 3, 4, 5 Jahren gucke ich mal, scanne ich mal die Chain durch, gucke mal, wie viele Leute da Keys mit meiner Software erzeugt haben und stehle denen quasi allen ihr Geld. Also ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, es ist ein tatsächliches Angriffsszenario.
Ja, genau.
Vielleicht noch eines der Argumente, die CryptoVault sagen würde, ist das, ja okay, Proof of Work ist vielleicht schlecht. Also gibt es ja auch dutzende Beispiele. Ja, das mit grüner Energie und so ist vielleicht ein bisschen dumm, weil wenn man sich dann anguckt, wie es ist, ja, in der Praxis werden da ausgediente Kohlekraftwerke halt wieder hochgefahren, nur um so Kryptofarmen ans Laufen zu bekommen. Und ganz ehrlich, wenn es in irgendeinem Land, ja, dieser Welt, das halt vielleicht nicht unseren Standards genügt im CO2-Emissionen, wenn es da die Möglichkeit gäbe, süße Katzenbabys zu verbrennen, weil das so besonders viel Strom erzeugt, dann wird sich auch schon einer finden, der es macht. Ja, also, oder? Ja. Also die Gier frisst Hirn.
Immer. Ja, natürlich. Ja, klar.
Und jetzt ist es aber so, okay, also CryptoVault 2.0 sagt, ja, Proof of Work. Aber Proof of Work ist doch schon out, Reinhold.
Ist das so?
Wir machen doch nicht mehr, ja, wir machen doch demnächst kein Ethereum 2.0 macht nicht mehr Proof of Work, die machen ja jetzt Proof of Stake.
Okay.
Also du musst nicht mehr beweisen, dass du ein nutzloses Problem gelöst hast und dabei viel Energie verplempert hast, sondern du musst beweisen, dass du was zu verlieren hast.
Okay, und zwar Geld
zu verlieren. Geld zu verlieren. Also tatsächlich, Cryptocurrency bei Ethereum wäre es so, du musst halt was auf dem Konto haben, damit du überhaupt mitspielen kannst in dem Verein. Okay. Und voll spannend, weil das ist natürlich ein interessantes Argument, aber es entkräftet gleich wieder ein anderes Argument, weil das Geld, das du brauchst, um überhaupt in dem ach so dezentralen Club mitspielen zu können, das sind 32 ETH und das entspricht aktuell ungefähr 80.000 Euro.
Und da kommt Euro. Euro habe ich irgendwo schon mal gehört.
Diese Euro, das ist
Euro, ja.
Ja, das ist irgendwas.
Was waren das nochmal?
Ich meine, das ist so eine Das ist so, ist das so eine Kryptokurrency?
Klar, ich weiß nicht. Das
ist so ein Rugpull.
Also, das heißt, man muss echt das Geld einbringen.
Nee, also das wäre das ist der aktuelle, okay. Der Gegenwert. Wäre jetzt aktuell, wären das, aber du brauchst halt 32 ETH.
Damit ja, und zu denen kommst kannst. Du wie? Zu den 32 ETH?
Indem du die meinst, zum Beispiel.
Aha, aber wenn ich, wie kann ich dabei null anfangen, wenn ich nichts zu verlieren habe?
Ja.
Krass verkaufen.
Ja, weiß ich nicht, genau. Nee, aber ich meine, ich finde das ganz spannend, weil das bedeutet halt, es wird halt so ein Rich Persons Club, ne? Also dann dürfen dann halt die Leute nur mitmachen, die zumindest so einen gehobenen Mittelklassewagen irgendwie einfach dastehen haben.
Ja, aber das ist doch gut so. Also die Reichen wissen doch auch, wie es besser geht.
Ja, aber voll spannend, weil das ist ja genau das, was quasi dem aktuellen Finanzsystem voll vorgeworfen wird. Das sind ja genau die Banker. Das sind ja genau die Banken. Das ist ja genau, sind dann ein paar Instanzen, die sehr viel Einfluss haben, die sagen können, ja, wir dürfen meinen und ihr dürft nicht. Die Europäische Zentralbank, die darf Geld drucken. Aber als ich das mal hier gemacht habe, da kam die Polizei vorbei. Das ist eine Unverschämtheit. Naja, also ich find's irgendwie schon ein bisschen schräg, ne? Also diese Argumentation finde ich jetzt nicht so ganz super duper plausibel.
Ja, die hält dann nicht mehr. Ja.
Ich finde, wir sollten schon noch mal quasi kurz zumindest, damit also jeder, der uns jetzt noch nicht krass hatet, von den Bros und Misses,
ja.
Dann sollten wir noch mal über die ganzen fucking Grifts und Scams sprechen, mit denen echt, sage ich mal, Kryptokurrency mittlerweile extrem intim verheiratet ist.
Also angefangen von YouTube-Videos, Einladungen zu irgendwelchen Seminaren hier, wie verdienst du 10.000 Euro im Monat, oder?
Ja.
Ich glaube, da fängt es an, wobei ich mich nie damit näher beschäftigt habe. Also keine Ahnung, ob das dann wirklich immer alles mit Krypto zu tun hat, aber es klingt danach auf jeden Fall. Wo du erstmal selber sehr, sehr viel einbringen musst. Also das sind so die generellen Pyramidengeschichten, ne?
Ja, und es ist oft Teil von so einem Pump and Dump, ne? Ist da der Begriff. Es ist ganz einfach, einen eigenen Meme-Coin, Shitcoin, gibt es verschiedene Begriffe, also quasi so eine eigene, in Anführungszeichen, Währung, sich zu erstellen. Und das, was ganz oft passiert, ist halt so ein Pump and Dump. Also, dass Leute den super hypen. Da gibt es mittlerweile Firmen, die sich spezialisiert haben drauf, bei Coin-Launches, also eine Software, die dir hilft, das Engagement hochzuhalten, ohne deinen Stake in die Höhe zu treiben. Also es bedeutet, das spiegelt vor, dass der Coin super aktiv ist, dass er super gekauft wird und es hilft dir dabei, deinen initialen, also es ist ja quasi alles öffentlich und du willst ja quasi das initial rausgegebene Geld möglichst verteilen, sodass es halt nicht direkt super nachvollziehbar ist, dass du das ganze Geld gehortet hast und dann halt mit einem Schlag alles verkaufst irgendwann. Also diese Blasenbildung, ja, es gibt Software, die versucht zu erkennen, welche Wallets gehören zusammen. Es gibt andere Gegensoftware, die diese Pros und Misses einsetzen, um dem gegenzuwirken. Also es ist quasi ein richtiger Komplex an Software, die quasi Coins machen, um Leute über den Tisch zu ziehen. Und das ist bei diesem Dollar Trump, bei Dollar Melania passiert und jetzt letztendlich auch bei diesem argentinischen Präsidenten Milei, der diesen Coin promotet hat, der dann quasi auch irgendwie per Rugpull, nennt man das dann, also den Leuten, die da halt dann echtes Geld investieren und da was kaufen davon, denen wird halt der Teppich unter den Füßen weggezogen. Weil es schaut so aus am Anfang, als dass der Kurs hochgeht und dann bumm. Verkaufen die halt alles und der Kurs stürzt komplett ab und es wird einfach wertlos und die Kohle ist einfach weg.
Ja, ja. Ja, schön, das ist toll.
Wie siehst du das mit den Scams, bitte?
Also, positiv nicht.
Nee, aber jetzt mal, weil ich bin nämlich nicht so, also ja, ich finde es schon irgendwie, ich bin da schon ambivalent.
Ja, okay, ich weiß, warum du ambivalent bist.
Ja, warum?
Du denkst, manche Leute haben es einfach verdient.
Schon, ja. Nee, naja, jetzt, also komm, es ist okay, halt, das ist die Sorten Gier halt.
Menschen, oder?
Ja, aber genau. Es ist die Gier, Und das, ich meine, weißt du, die Leute hantieren mit Sachen, von denen sie keine Ahnung haben, wie sie funktionieren. Würde ich jetzt investieren in irgendwas, wo ich überhaupt keinen Schimmer davon habe? Nein, würde ich nicht machen, oder? Gehe ich auf die Pferderennbahn und setze 12.000 Euro auf Lucky Number 11, wenn ich keine Ahnung habe, ob das Pferd rennen kann oder nicht? Nein, das mache ich nicht. Das ist doch dämlich.
Bin ich voll bei dir, aber es ist halt bei jedem Scam so, oder? Also du hörst es dann irgendwie aus der Verwandtschaft oder aus dem Freundeskreis. Boah, Bitcoin, boah, bist du nicht in Krypto, hast nicht gekauft. Das ist das eine. Und dann, wenn es so einen Launch von solchen neuen Coins gibt und dieses Pump and Dump und so weiter, dann funktioniert das über Influencer oder über so einen netten Menschen wie Trump oder Melania oder weiß der Geier was, also die da ihren Namen dann dafür nutzen und da steigen dann die Leute drauf ein. Und ja, da würde ich auch sagen, hey, ja, sorry, aber selber schuld am Ende.
Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich auch Influencer so eklerend finde und mich übrigens PS.
Bist du kein Influencer?
Nicht als Influencer bezeichnen lasse, Herr S. Ja, der, also, naja, also wir sind auch schon als Influencer bezeichnet, wir sind vermutlich, sind wir auch welche, aber wir versuchen noch keine Coins an den Hörer zu bringen.
Ich glaube, ab heute sind wir Influencer für ein paar weniger Leute.
Ja, wahrscheinlich. Deabonniert.
Also ich würde sagen, heute ist die erste Folge, wo wir sagen, ja, ist okay, wenn ihr uns einen Stern gebt. Alles okay.
Nein, hey, nein, es ist nicht, Mann. Nein.
Okay. Nee, gebt uns keinen einen Stern, sondern 5 Sterne, wenn euch die Folge gefallen hat. Und der Inhalt vor allem, ja, unser Gerente. Schreibt uns gerne eine Mail an unsere E-Mail-Adresse mail@cybersecurityentschlüssel.de. Und dann würde ich sagen, Hannes, für heute machen wir Schluss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Reinhold. Ciao.
Ciao.